Ja, neu belebt durch ihn, von ihm. Was wird das wohl werden? Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr da erwartet oder was da an Fragen ist oder an Möglichkeiten. Heute ist der Beginn eines ganzen Themenjahres. Sonst hatten wir ja Predigtreihen von 3 oder 4 Sonntagen und Predigten. Und heute ist jetzt der Anfang eines ganzen Themenjahres. Was wird das werden? Wie werden wir das überstehen? Wie kann das an mir vorbeigehen? Oder eben nicht? Und das ist unsere Frage, unsere Bitte, unsere Hoffnung, unser Gebet, dass Einzelne, dass wir miteinander als Gemeinde, dass wir in den Hauskreisen, dass wir in Zweierschaften diese Themen miteinander durchgehen und besprechen. Warum machen wir das? Wir haben 4, 5 Jahre miteinander uns fokussiert auf das Finden eines Jugendpastors, Jugendreferenten. Und da ist sicherlich manches andere, auch für uns als Leitung, manches andere einfach aus dem Fokus herausgeraten. Das war ja auch wichtig und ist ja auch wichtig. Wir wollen ja, dass in der Jugend sich etwas bewegt, also haben wir das fokussiert. Und damit sind natürlich andere Dinge aus dem Fokus herausgeraten. Dankeschön. Und deswegen geistliche Themen, ja, jetzt bin ich wieder da, geistliche Themen miteinander durchgehen, besprechen, miteinander vertiefen und in unser Herz hineinkommen. Das soll nicht heißen, dass jetzt das Rad neu erfunden wird, die Bibel neu geschrieben oder irgendein Programm neu entwickelt wird oder so irgendwas, dass wir jetzt alle die Gemeinde aufhetzen oder aufstacheln oder was weiß ich was. Also das Rad wird nicht neu erfunden. Aber ich habe mal von meinen Fahrrädern zu Hause so ein paar Kugellager mitgebracht. Möglicherweise geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden, aber den Reifen neu aufzupumpen und die Kugellager neu zu ölen. Das heißt, man schmeißt nicht das Rad weg in irgendeiner Form, was irgendwie schon seit Jahren läuft, aber man pumpt den Reifen auf und man guckt mal, ob man diese Kugellager neu einfetten muss, damit das Rad wieder neu läuft. Und vielleicht ist das so ein bisschen dieser Unterschied, das, was den Unterschied an der Stelle ausmacht. Nämlich, es soll jetzt nicht, wie gesagt, die Bibel neu geschrieben werden oder irgendein neues Programm gemacht werden oder so irgendwas, wo wir dann irgendwo die Welt oder die Stadt Mülheim oder wie auch immer umgraben oder durchforsten oder was auch immer, sondern es soll darum gehen, dass in unserem geistlichen Leben neu die Kugellager gefettet werden. Das heißt nicht, dass die Kugellager Blödsinn waren. Also all das, was bisher gelaufen ist, ist ja damit nicht schlecht gemacht. Das soll es nicht heißen. Aber neu zu vertiefen, was geistliches Leben heißt. Denn wir haben uns natürlich als Gemeinde in den letzten Jahren auf andere Dinge fokussiert, zumindest wir als Leitung. Und damit ist so ein wenig das, der Wunsch, die Hoffnung dargestellt, was uns antreibt, so ein Ding voranzubringen. Diese Themenhefte, die eignen sich wirklich, um im Hauskreis durchzusprechen oder für sich persönlich mal durchzuarbeiten. Wir haben gesagt, dass wir jedem aus der Gemeinde so ein Themenheft zur Verfügung stellen wollen. Es soll nicht am Geld scheitern. Wenn du sagst, ich bin gerade mit anderen Sachen, ich lese gerade, weiß ich, vielleicht eine 2. Chronik oder so irgendwas durch, ich kann mich damit nicht beschäftigen, okay, dann ist das in Ordnung. Aber es hat schon seine Hilfe, wenn wir miteinander als Gemeinde gemeinsam durch so ein Themenheft durchgehen und die Themen der Reihe nach, die ja geistlich aufeinander aufbauen, miteinander durcharbeiten. Das hat schon seinen Sinn. Und von daher laden wir ganz, ganz herzlich ein, das wirklich zu nutzen und damit wirklich sich mit einzuklinken. Erweckung, was ist Erweckung? Gemeindeleben neu belebt von ihm. Das erste Thema heißt Erweckung. Das ist ein wunderschöner Begriff. Wenn man den so hört, auch in der Kirchengeschichte, da geht's dann immer irgendwie rund. Das ist eine feine Sache, das lohnt sich, sollten wir auch haben. Ich will Erweckung. Was heißt das aber? Da kann man ja ganz viel mit verbinden, da kann man ganz viel Positives mit verbinden, da kann man auch mit verbinden, auweiowei, dort in den Gemeinden, also etwa in Wales in der Erweckung, auhauaha, nicht? Da sind ja sogar die Kneipen sind dann zugemacht worden, einige Polizeidienststellen hatten nichts mehr zu tun. Es hat sich wirklich etwas bewegt dort in dieser Gegend, also heißt Erweckung, man darf jetzt nicht mehr... Also es gibt ja Berichte davon, dass die Leute ihre Zigarren und ihre Pfeifen auf das Podium geworfen haben und all diese Dinge. Das heißt, nicht müssen wir das jetzt auch machen. Nicht? Nächsten Sonntag werden alle Zigaretten hier aufs Podium geworfen. Was heißt das? Was verbindest du mit Erweckung? Werden wir jetzt alle ganz merkwürdig und ganz komisch? Kriegen wir jetzt alle irgendwie den Rappel? Oder was soll das heißen, Erweckung? Was heißt Erweckung nicht? Wenn du die nächste Folie mal mit aufliest, ich glaube, das ist sie schon, genau. Ne? Erweckung ist kein Event. Wir treiben uns als Gemeinde und euch als Mitglieder der Gemeinde nicht durch die Stadt mit irgendwelchen Einladezetteln. Obwohl wir eine Menge Zettel produzieren werden, garantiert. Und heute fängt das ja schon an. Aber es soll nicht darum gehen, dass wir zu irgendeinem Event einladen, zu irgendeiner Veranstaltung, zu irgendeinem Programm, zu irgendeinem, was weiß ich was, Evangelisation, die ganze Stadt. Darum geht es nicht. Einladen zu irgendeinem Event. Du sollst selbst kommen. Erweckung heißt nicht Evangelisation und Mission, dass die Außenstehenden, die Heiden oder wer auch immer irgendwie zum Glauben kommt. Und doch hat das natürlich, hat Erweckung damit zu tun, dass es um den Glauben geht, dass Glauben ganz neu erfahren wird. Erweckung hat nichts mit Emotion, Begeisterung und Enthusiasmus zu tun, obwohl in den Erweckungen, wenn man da mal Berichte von Erweckungen liest, hat das immer irgendwie mit Emotionen zu tun. Die Leute waren gerührt und waren begeistert, waren angetrieben von der Freude Gottes, es hat Tränen gegeben und so weiter und so weiter. Zu sagen, Erweckung hat nichts mit Emotionen zu tun, ist falsch, aber gleichzeitig auch richtig. Wir wollen hier keine Emotionsmühle malen. Darum geht es nicht. Dass wir jetzt alle hüpfend durch den Raum gehen müssten oder in irgendeiner Weise rumtanzen. Wir haben mal in einem Gottesdienst hat uns jemand mal das Tanzen beigebracht, weil man ja vor Gott ganz fröhlich ist. Darum geht es nicht, dass wir euch jetzt das Tanzen beibringen. Keine Angst, das Rad wird nicht neu erfunden. Es werden vielleicht die Kugellager neu gefettet. Das heißt nicht, das Kugellager, was du bisher gefahren hast, der Glauben, den du hattest, ist völlig falsch gewesen. Darum geht es nicht. Aber möglicherweise geht es um ein wenig Vertiefung. Möglicherweise geht es auch darum, dieses kleine Kugellager durch ein größeres auszutauschen. Und das muss interessanterweise gar nicht gefettet werden, dieses Ding. Also eigentlich ist das eigentlich verkehrt gewählt. Aber möglicherweise ein wenig den Glauben weiten, ein wenig stabiler, Gott mehr zutrauen, dass er mir unter Umständen mehr, ich glaube, das ist ein Kugellager von einem Auto, nicht? Das trägt ein bisschen mehr als ein Fahrrad. Es geht nicht darum, deine alten Kugellager kaputt zu machen, sondern es geht darum, Gott zu bitten, dass er neu handelt, dass er neu geistig Fett sozusagen zwischen die Kiemen pustet. Erweckung. Der Prophet Hosea, das Materialheft geht zu Anfang beim Propheten Hosea gucken und schauen. Hosea hat gelebt in einer Zeit, Israel war geteilt, so klein Israel ist. Von der Breite her nicht mal 100 Kilometer, 50 Kilometer bis zum Toten Meer, bis zum Jordan. Und dieses Land war in Nordreich und Südreich geteilt. Dummer kann man es eigentlich nicht machen. Weil sie miteinander nicht klarkamen, weil es in irgendeiner Form nicht mehr funktionierte. Und das Nordreich wollte dann den Tempel in Jerusalem nicht mehr akzeptieren, dass man nur dort Gott anbeten dürfte, sondern man hat gesagt, das machen wir jetzt alles selber. Man baute hier und da und dort, auch in Samaria und überhaupt, Tempel und Opferhöhen. So nach der Melodie, wenn mich ein Gott segnet, ist das nett, wenn mich zwei Götter segnen, ist das gut, wenn mich drei Götter segnen, ist es immer besser. Lasst uns ganz viele Götter haben. Je mehr Segen, desto mehr kann es uns doch nur gut gehen. Je mehr Götter dafür da sind, dass uns als Volk es gut geht, desto besser kann es uns doch eigentlich nur gehen. Das ist ja durchaus eine gewisse Logik, steckt da ja durchaus drin. Und genau das spricht der Prophet Hosea an. Ihr habt euch andere Götter gemacht. Und darum geht es, dass man diese Frage stellt. Die Situation, in der man sich befindet, ist dein Denken überhaupt, das mag vielleicht ganz fromm sein, wenn du am Montag, Dienstag, Mittwoch nicht jeden Tag zu irgendeiner neuen Opferhöhe gehst und da diesen Göttern Opfer. Das heißt, du kannst sehr fromm und religiös sein, aber das Eigentliche geht offensichtlich in deinem geistlichen Leben kaputt. Und das muss man möglicherweise sich erst einmal sagen, sich sehr erst einmal bewusst machen, was das eigentlich heißt. Glaube und die Gegenwart Gottes wahrnehmen und nur bei ihm wahrnehmen, nur zu ihm kommen. Nicht möglichst viele Religiosität ansammeln in seinem Leben, sondern zu Gott, dem Herrn, kommen und von ihm Segen sich abholen. Und nicht je mehr Götter dich segnen, desto besser kann es ja nur sein. Ich möchte mit euch diesen Predigttext lesen. Der Herr sagt, als Israel jung war, habe ich's ins Herz geschlossen und als mein Sohn angenommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, zurück in die Freiheit geführt. Doch wenn ich dann nach meinem Volk rief, liefen die Israeliten mir bloß davon. Sie opferten den Götzen und brachten ihren Götterfiguren Rauchopfer dar. Dabei habe ich Ephraim doch das Laufen gelehrt und ihn immer wieder auf meine Arme genommen, wenn er fiel. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass ich es war, der ihnen Gutes tat und sie heil machte. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie ihren Weg führen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen noch das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, sich selbst bückt, um ihn selbst zu füttern. Gott beschreibt hier, der Prophet Hosea beschreibt im Auftrag Gottes, was es heißt, dass Gott sich aufmacht, seinem Volk zu begegnen und das Volk zwar religiös ist, aber sein Heil in vielen religiösen Quellen sucht und das, was Gott an Segen geben möchte, langsam versiegt. Und das war die Situation im Nordreich Israels. Das war genau die Situation. Je mehr Götter sich um Israel kümmerten, desto mehr hat sich der Segen Gottes zurückgezogen. Das geschieht unter Umständen auch bei uns. Wenn ich sehe bei den Bauhäusern, bei den Bauhöfen, wie häufig Buddha und ähnliche Figuren verkauft werden und sich Nachbarn oder wer auch immer dann in den Garten stellt oder ins eigene Wohnzimmer hinein. Das sieht doch nett aus, das sieht doch freundlich aus, das sieht doch fromm aus. Da fängt es doch an, dass man anfängt, plötzlich andere Figürchen im menschengemachte Figuren im eigenen Wohnzimmer zu haben. Hier ein Buddha und dort ein, was weiß ich was, anderer Gott. Hier eine Heiligenfigur und da ein und so weiter. Ich möchte das nicht ausführen. Sind wir da an manchen Stellen nicht ganz ähnlich drauf wie Israel? Wir weisen das sicherlich weit von uns und sagen, ah, wir haben keine Opferhöhlen mehr. Aber ist das tatsächlich so? Sind Götter nicht auch Dinge, wo ich Zeit opfere? Wo verbringst du deine Zeit? Vor welchem Gott? Sitzt du auch vor diesem sprechenden Bild? was den ganzen Tag auf dich runterrieselt? Ein Archäologe hat mal sehr spöttisch gesagt, wenn man unsere Wohnzimmer in ein paar Jahrhunderten oder Jahrtausenden ausgräbt und die Ausrichtung der Sofas betrachtet, sind wir alle mit unseren Sofas auf unseren Gott ausgerichtet. Wir lassen uns berieseln, wir lassen uns permanent von ihm irgendwas erzählen. Wir richten unsere Zeit danach. Pass auf, es Nachrichten, schalt an, das geht bei mir auch so. Zu sagen, Israel, das ist ja fürchterlich, ihr habt ganz viele Götter, das würde uns nie passieren. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, müsste man sagen, oh, hauaha. Einer unserer Nachbarn in einer Stadt, wo wir mal gewohnt haben, hatte noch die Angewohnheit, wie wir viele Deutsche am Sonntag nicht in die Kirche zu gehen, sondern vor seinem Gott niederzufallen und das zu putzen. Die Zeit ist mittlerweile vergangen, man geht in die Waschstraße und fährt dann mit seinem Auto dahin, aber für viele Deutsche war das für viele Jahre das Götterstandbild, mit dem viel Zeit verbracht wird, wo man sich und seinen Status mit darstellt, schau mal, was ich für einen schönen, verchromten Gott habe. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, fällt einem vielleicht noch mehr ein, mit welchen Dingen, vor welchem Gott verbringst du deine Zeit? Welchen Gott betest du an? Und vielleicht kommt Gott dir auch in dieser Art und Weise entgegen und sagt, ich wollte mit dir eigentlich schon immer mal reden, aber du sitzt immer vor deinem Gott und hast ihn angeschaltet. Vielleicht nimmst du mal die Fernbedienung und machst das Ding aus. Kommst du noch auf diese Idee, das mal zu machen? Das heißt nicht, dass dieser Kasten nicht auch sinnvoll ist. Na klar, es ist, hat alles seinen Sinn und ein Auto ist auch nicht Sünde per se. Aber mal kritisch sich selber wahrzunehmen, welchen Gott, nicht? Manche haben ja ihre Götter in der Hosentasche und reden den ganzen Tag mit so einem kleinen Kunststoffkasten. Und der klingelt dann und der redet dann und der sagt einem irgendwas und man kann drin nachgucken. Du hast den Taschengott bei dir jeden Tag und er bestimmt dein Leben von morgens bis abends und wenn er klingelt, dann holst du ihn raus. Das hat nicht mal Israel hingekriegt, dass sie Opferhöhnen mit Klingelton hinkriegen. Vielleicht eine Glocke oder so, ich weiß es nicht. Wenn man anfängt, unseren Lebensstil mal kritisch zu hinterfragen, ist da nicht Erweckung, das heißt also Hinwendung zu dem Gott, der dich geschaffen hat, notwendig. Womit verbringst du den ganzen Tag und von welchem Gott lässt du dir deinen Tagesrhythmus bestimmen? Ich staune immer, wenn im WDR erzählt wird, dass Redakteure sagen, wir versuchen mal einen Tag ohne dieses Ding, diesen Taschengott auszukommen. Die verwenden natürlich ein anderes Wort. Und dann Leute anrufen und sagen, oh, ich habe gestern aber wirklich Mühe gehabt, einen Tag nicht auf dieses Ding zu schauen. Und dann reden wir davon, dass wir keine Götter mehr haben. Und so weiter und so weiter. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich deinen Weg führen. Du hast aber immer nur auf diesen Kästchen geguckt. Du bist vor deinem Gott immer niedergefallen und hast geputzt, dass das Chromzeug immer besser wird. Und so weiter und so weiter. Hosea 14, der nächste Text. Ihr Israeliten, kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn durch eure Sünde habt ihr euch selbst ins Unglück gestürzt. Kommt zurück zum Herrn, sprecht mit ihm und sagt, vergib uns all unsere Schuld und nimm an, was wir dir bringen. Es ist das Beste, was wir geben können, kein Schlachtopfer, sondern unser Versprechen. Welches ist das? Wir verlassen uns nicht mehr auf die Assyrer. Wir setzen unser Vertrauen auch nicht mehr auf Pferde und Reiter. Wir werden nie wieder das, was wir mit eigenen Händen gemacht haben, als unseren Gott verehren, denn nur du hilfst den Menschen, die schutzlos und verwaist sind. Die Ausgangslage ist folgende: Das Nordreich Israels wird bedroht, hat Not. Militärisch wird es eng. Die Assyrer und andere Völker kommen ran. Aktuell werden sie von anderen Nachbarn bedrängt. Und dann suchen sie ihre Hilfe darin, wahlweise bei Assyrien, was sie herbeirufen, was sie auch später erobert, oder Ägypten, was sie herbeirufen und was sie auch dann erobert hat. Und sie suchen ihr Heil in einer neuen Waffentechnologie. Ägypten hatte sie entwickelt, Streitwagen. Es wird sogar berichtet, dass Ägypten so weit war, dass sie dann Säbel oder solche Messer an den Seiten, an den Rädern angebracht haben. Und wenn die dann durch die Infanterie gefahren sind, dann haben sie die Männer, die Soldaten niedergemäht. Das war die modernste Waffentechnologie zur damaligen Zeit. Nebenbei, 150 Jahre etwas später gibt es bei Karkemisch, das ist also die Grenze zwischen Syrien und heutiger Türkei, eine große Schlacht zwischen Ägypten und Babylon. Und der Kern dieser Schlacht ist eine Wagenschlacht. Und die Ägypter, weil sie das relativ weit entwickelt haben, haben sie ihre Waffentechnologie schleifen lassen. Und die Babylonier hatten etwas schnellere Wagen. Sie haben einen Kämpfer weniger drauf, die sind wendiger, die sind kleiner, die sind wendiger und können den Ägyptern wirklich Paroli bieten. Und interessanterweise in beiden großen Völkern gibt es Schriftbeweise dafür, dass sie das als Sieg für ihre Seite gewertet haben. Folge aber ist, Pharao Necho muss abziehen. Diese Waffentechnologie war zur damaligen Zeit das Nonplusultra. Und Israel hat gesagt, wenn wir diese Dinge auch haben, dann sind wir sicher. Der Prophet Hosea sagt dazu beiläufig nur, das ist auch nur wieder ein von Menschenhand gemachter Gott. Eure Hilfe nehmt ihr entweder bei den Assyrern oder Ägyptern oder wer auch immer von den Großreichen gerade rumläuft, oder ihr nehmt es in der neuen Waffentechnologie, in der nächsten Technologie, die gerade durch das Land getrieben wird, und daran hängt ihr euer Herz. Das ist doch auch nur ein Götze. Und auch diese Frage müsste man aushalten. Auf welches Ding, was von Menschenhand gemacht ist, setze ich mein Vertrauen? Das fängt vielleicht an beim Krankenhaus. Auf welche neue Operationstechnik hoffe ich? Das fängt vielleicht beim Auto an. Das geht vielleicht über den Fernseher, das geht vielleicht über das Handy. Auf welche neue Technologie von Menschen gemacht setzt du die Hilfe für dein Leben? Und vergisst Gott selber, der die ganzen Atome dieses Dings geschaffen hat? Und das ist wahrscheinlich immer wieder so diese Frage: Den Geber aller guten Gaben vergessen wir und sehen das, was er gegeben hat, und beten das an. Was auch immer das wäre. Und Hosea sagt, wenn ihr euch zu Gott bekehrt, dann heißt das, dass ihr euch von diesen menschengemachten Sachen weg hin zu Gott, zu einer Person bekehrt. Betet doch endlich nicht mehr nur die Dinge an, sondern betet Gott an. Und das, was an Opfer erwartet wird, sind nicht Schlachtopfer, sondern das Versprechen: Herr, ich fange an, bei dir mein Vertrauen einzuhaken. Mein Vertrauen setze ich ab heute auf dich. Und Erweckung beginnt an der Stelle, wo Gott sich auf den Weg macht, seinem Volk zu begegnen. Aber Erweckung geht weiter, wo Israel, wo das Volk Gottes antwortet. Wo das Volk Gottes darauf antwortet und sagt, ja, wir gehen diesen Weg. Das Südreich Israel, Juda, weil das Nordreich Assyrien herbeigerufen hat, kriegt auch Schwierigkeiten mit Assyrien. Sie stehen dann vor Jerusalem. Und als ob sie das Prophetenwort von Hosea auch gehört haben. Jesaja ist ja im Südreich und prophezeit Ähnliches. Und der König zur damaligen Zeit, Hiskia, und der Prophet in Jerusalem, Jesaja, sie gehen in den Tempel und knien sich nieder und bitten Gott, den Brief des assyrischen Fürsten legen sie hin und sagen, Herr, du siehst, wie die über dich spotten. Hilf uns. Und es wird dann berichtet, es gibt ja drei Stellen im Alten Testament, Jesaja 36 und folgende im Chronik, im zweiten Chronik und zweiter Könige. Dreimal wird das berichtet, diese ganze Situation. Dass in der Nacht Gott einen Todesengel schickt und 180.000 assyrische Soldaten von jetzt auf gleich sterben. Es gibt im Assyrischen, gibt es Schriften, die nahelegen, dass es wahrscheinlich eine Pest gewesen sein muss. Das heißt, die assyrischen Texte belegen das, dass das stattgefunden hat. Welche Waffentechnologie hätte zur damaligen Zeit 180.000 Soldaten in der Nacht vernichten können? Da hätte man, wer weiß, wie viele Waffen. Gott ist anders. Die gleichen Assyrer, die das Nordreich erobert haben, werden vor Jerusalem gestoppt. Weil Hiskia und Jesaja sich auf die Knie legen und vor Gott hinlegen und Gott bitten, Herr, greife du ein. Eine Korrektur. Hiskia hat nichts die Hände in den Schoß gelegt. Das heißt das nicht. Wir sollen nicht, ich rede nicht dessen das Wort, dass wir uns in weiße Kleider hüllen, auf irgendeinen Berg gehen und jetzt das Handeln oder die Wiederkunft Jesu erwarten. Hiskia hat die Mauern verstärken lassen. Hiskia hat die Wasserquelle, die Gihonquelle, also ein Wasserkanal unterirdisch nach Jerusalem reinlegen lassen. Hiskia hat die äußeren Wasserquellen Jerusalems verstopft, damit die Assyrer, wenn sie kommen, kein Wasser finden. Das heißt, Hiskia hat nicht die Hände in den Schoß gelegt. Darum geht es nicht. Aber er hat sich vor Gott mit dem Propheten hingekniet und hat gesagt, Herr, wir haben das getan, was wir können, aber die eigentliche Hilfe kommt von dir. Du bist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Wir wissen uns jetzt nicht weiter zu helfen. Du musst jetzt eingreifen. Glaube heißt nicht, die Hände in den Schoß legen und zu sagen, wir können ja sowieso nichts tun. Gott muss alles machen. Aber Gott die Ehre zu geben und zu sagen, Herr, du bist der Herr über alles, du musst jetzt handeln. Das ist ganz wichtig. Erweckung beginnt an der Stelle, wo man nicht faul seine Hände in den Schoß legt, sondern handelt, aber das eigene Handeln nicht zum Gott erklärt. Und die Dinge, die dabei rauskommen, die Sachen, die man selber sich zusammenstricken kann, nicht zum Gott erklärt. Erweckung geschieht, wenn Gläubige, ob einzeln oder als Gruppe, wieder in die rechte Beziehung zu Gott gebracht werden. Erweckung ist das übernatürliche Wirken Gottes. Sie ist nichts, was wir selbst produzieren oder machen können. Erweckung ist nichts, was wir selber machen können. Hosea gebraucht im 10. Kapitel dieses Bild von dem Pflügen. Erweckung kann nur erleben das Volk Gottes. Das heißt also, pflügen kann man nur da, wo schon mal ein Acker gewesen ist. Neues Leben kann da entstehen, wo Leben schon mal war. Oder wenn wir in Jesaja hineinschauen, wenn das Handeln des Messias beschrieben wird, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das heißt, den glimmenden Docht wieder neu entfachen, das heißt doch, da ist schon noch Glut vorhanden. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Erweckung erlebt das Reich Gottes. Die Predigtreihe ist für uns als Gemeinde. Nicht für die Heiden, die noch zum Glauben kommen müssen, sondern für uns, die wir vielleicht Gott aus dem Fokus herausgerutscht bekommen haben. Und wir ganz wieder neu lernen müssen, was es heißt, mit Gott zu leben. Möglicherweise ist dein Glaubensleben so hart wie ein Acker, der ein paar Jahre nicht gepflügt wurde. Stell dir das vor, wenn ein Bauer ein paar Jahre lang den Acker nicht umpflügt. Leute laufen drüber, vielleicht auch die Kühe. Da kann man auch Saat draufstreuen, sicherlich, das ist auch möglich und ist auch nicht verboten. Aber was geschieht, wenn man in einen plattgetretenen Acker, wenn man da Saat drauf wirft? Möglicherweise geht die Saat auch auf und treibt erste Würzelchen und dann kommt die Mittagshitze und brutzelt die Wurzeln weg. Oder die Vögel kommen und fressen es weg oder der Wind weht es weg. Der Unterschied ist, wenn man einen Acker neu pflügt, was geschieht, wenn man da das Saatkorn, die Saatkörner reinwirft? Der Boden ist locker, ist nicht hart. Die Vögel finden bei weitem nicht so viel. Es ist die gleiche Saat, es ist der gleiche Acker, aber es ist vorbereitet. Oft sind unsere Herzen so verhärtet mit dem, was wir über 10, 20 Jahre in der gleichen Gemeinde erlebt haben. Man ist mit dem einen, mit dem anderen aneinander geraten, man hat dies oder jenes gesehen und gehört. Man merkt, dass auch hier nicht alles, wird auch nur mit Wasser gekocht. Und irgendwann verhärtet man, das heißt also, es wird Routine, es wird, naja, hier bewegt sich ja mal ein bisschen, aber und so. Man hat vielleicht auch Dinge, die wirklich schwer wiegen. Da ist wirklich eine Last irgendwo, eine Betonplatte irgendwo auf deinem Acker drauf. Weil du wirklich mit einem Bruder oder einer Schwester so richtig aneinander geraten bist. Das sind Dinge, die im Leben geschehen, in meinem geistlichen Leben auf dem Herzen liegen und geschehen, natürlich. Und deswegen ist es wichtig, das einmal durchzupflügen. Enttäuschungen, die vielleicht gewesen sind, Frustration, Verhärtungen in welcher Form auch immer. Und deswegen auch dieses Bild, den Acker aufpflügen lassen, das gilt dir. Welche Leute sind über deinen Acker alle drüber getrampelt? Welche Situationen sind über das ehemals fruchtbare geistliche Feld bei dir draufgefallen? Welche Betonplatte liegt da vielleicht drauf? Vielleicht hast du aber auch Freude gefunden an einem dieser neuen Götter, die man in die Hosentasche stecken kann, die einem den ganzen Tag was erzählen und muss nicht selber nachdenken, mit denen man fahren kann und die mit Chrom und allen möglichen Sachen blitzen. Schaut mal her, was ich für einen tollen Gott habe. Möglicherweise sind es bei dir in deinem Leben auch neue Götter, die hineingekommen sind in dein Leben, die dein Denken faszinieren. Manchmal denke ich mir, das Schlimmste, was geschehen kann, ist, wenn du eine Erbschaft mit 50.000 Euro machst. Und du dich jetzt monatelang damit beschäftigen musst, wo gibt's die besten Zinsen? Du kriegst keine Zeit mehr zum Gebet, denn du musst die besten Zinsen finden. Denn dein Nachbar fragt ja vielleicht danach, na, und wo hast du dein Geld jetzt angelegt? Ah, ich weiß noch nicht, da habe ich 1,5 und da 3,2, wenn es denn überhaupt noch mal so viel gäbe. Und wir fangen an mit solchen Dingen, selbst wenn es Segen Gottes ist, fangen wir an, das zum Gott zu machen. Ich beschäftige mich jetzt nur noch mit den Zinsen. Vielleicht kann ich auch Aktien kaufen. Und dann die Gedanken kreisen permanent um diesen neuen Gott, der in dein Leben eingetreten ist. Und du kriegst das gar nicht mit, weil, naja, man muss das Geld ja gut anlegen. Es muss ja Zinsen bringen. Ja klar, sagt dein Nachbar ja auch. Pflügt ein neues. Ich sage nicht, dass man das jetzt alles spenden muss, aber zumindest einen Teil davon. Lass es los. Pflüg einfach mal drüber und sag, oh Herr, zeig mir, wo ich es anlegen soll und fertig ist. Beschäftige dich nicht damit. Lass dir deine Zeit nicht permanent klauen von solchen Dingen. Das sind Götter in deinem Leben geworden. Pflüg das Zeug einfach mal um. Und schau, was dann hineingesät wird in diesen aufgebrochenen Acker und wie plötzlich das Wort Gottes anfängt, in deinem Leben wieder zu treiben, zu keimen, dass da Dinge entstehen, die sonst in den letzten 5 oder 10 oder 20 Jahren immer plattgetreten wurden. Pflüg das doch mal neu um. Erweckung geschieht, wenn das Volk Gottes sich zu Gott bekehrt, wenn die alten Götter zur Seite gelegt werden. Das Bild vom Acker, eigentlich ein sehr passendes, hilfreiches Bild. Den Boden bereiten. Ich möchte jetzt einiges überspringen, aber die letzte Folie, wenn du sie nochmal auflegst. Noch ein weiter. Ja. Das sind Themen. Wir fangen ja jetzt erst mit dem Thema Erweckung an. Ich möchte nur das Beispiel des ersten Punktes nehmen. Erweckung heißt, sich die Frage gefallen zu lassen, ob echtes Heil in deinem Leben geschehen ist. Hast du wirklich verstanden, dass das ganze Heil von Christus kommt und nicht aus deiner Hand? Du kannst dich nicht erlösen. In den Himmel kommst du nicht, weil du ein guter Mensch bist. Sondern du bist ganz von der Gnade Gottes abhängig. Christus hat alles getan, du brauchst keine Angst vor Gott haben. Ist das wirklich zutiefst in dein Herz hineingefallen? Oder lebt da noch so ein kleines Götterchen in deinem Herzen, wo du sagst, ah, so ein bisschen heilig bin ich aber auch. Und deswegen komme ich in den Himmel. Den Rest gibt mir Gott dazu vielleicht. Den Glauben einmal ganz tief einpflügen. Du bist ganz und gar von der Gnade abhängig und er schenkt sie dir gerne. Hast du die mal ganz und gar angenommen? Hast du das im Gebet mal vor Gott formuliert? Herr, ich verlasse mich ganz und gar auf deine Gnade. Ich nehme Abschied von all meinen frommen Taten. Ich kann nichts dazu tun zum Heil, was in die Ewigkeit führt. Ich komme zu dir und lege mein Leben in deine Hand ganz und gar. Oder gehörst du zu dieser Gemeinde vielleicht aus Tradition, weil dein Vater, deine Großmutter, wer weiß auch immer, schon immer hier in der Gemeinde war oder in einer so ähnlichen Gemeinde? Bist du selber bekehrt oder nur ein Verwandter von wem auch immer? Hast du selber dein Leben in einem Lebensübergabegebet an Christus übergeben? Oder hast du dich nur taufen lassen? Wenn man diese Fragen, die in eine Erweckung neu getieft, vertieft werden, an sich heranlässt, vielleicht muss es dann in einer Zweierschaft eine neue Hingabe geben. Herr, vergib mir, dass andere Dinge in meinem Leben wichtiger geworden sind. Ich will an der Stelle neu den Pflug einsetzen und tief geistlich einpflügen. Du sollst Herr sein in meinem Leben. Hab Dank für meinen Computer, hab Dank für mein Auto, hab Dank für mein Handy. Ja, danke, ich nehme es gerne aus deiner Hand, aber nicht als Gott, sondern als Werkzeug. Ja. Und wenn es mein Leben bestimmt, dann gebe ich es dir ab. Ein Beispiel für den ersten Punkt. Das Materialheft nennt da einiges und nimmt dann auch Bibelstellen dran. Lies es dir mal durch. Zuerst habe ich mich auch erschreckt vor der Menge der Punkte. Aber wir haben ein ganzes Jahr Zeit, der Reihe nach diese Dinge durchzugehen. Und wir müssen niemandem gegenüber irgendwo Rechenschaft ablegen, was da in unserem Leben passiert. Aber es ist etwas, wo du geistliches Leben neu erlebst. Wenn ihr euch die Freude macht, mal im Chronik, 2. Chronik mal durchzulesen, wie die Erweckung unter Hiskia denn ausgesehen hat, ein Kuddelmuddel. Man könnte verzweifeln als Leitung, wenn das so anfängt, wie es da angefangen hat. Die Leute lachen, als Hiskia sagt, lasst uns neu Gott hingeben. Der König sagt, wir wollen uns als Volk bekehren. Die Leute lachen. Die Priester haben keine Lust mehr, sich zu heiligen. Sie sagen, ach, hat ja doch alles keinen Zweck, die Assyrer kommen. Eigentlich hätte Hiskia völlig enttäuscht und entmutigt sein müssen. Aber Gott schenkt seinen Segen und verändert das Herz der Leute, die die ersten Schritte mitgehen. Und dann ist es eigentlich kurios. Die Priester merken, oh, die anderen werden heiliger als wir. Die fangen an, sich nachzuheiligen. Und es wird dann beschrieben, dass bei der Menge der Opfer, die das Volk zusammenträgt, die Priester noch nicht fertig sind mit ihrer Heiligung und ganz schnell das nachliefern müssen. Das heißt, die Erweckung beginnt, die heiligen Leute, die Berufsheiligen, zu überholen. Und Gott achtet nicht auf diese Kuddelmuddel-Situation, sondern er segnet einfach weiter. Die Priester müssen im Galopp das durcharbeiten, müssen sich heiligen, müssen dies und jenes. Und das Volk hat so eine große Freude beim ersten Passafest, das wird 7 Tage gefeiert und am Ende dieser 7 Tage sagen sie, ach, lasst uns das verdoppeln und nochmal 7 Tage. Erweckung geschieht und Freude ist da, Emotion ist da, natürlich. Aber Kern der Erweckung ist, dass der König und der Prophet auf die Knie gehen und sagen, Herr, du musst helfen. Und wir erwarten aus deiner Hand die Hilfe, wie auch immer die aussieht. Lest es nach. Arbeitet es durch. Und pflügt in eurem Herzen ein neues. Amen. Wäre schön, wenn jetzt einige uns im Gebet noch leiten.